Hallo und herzlich willkommen bei Luz Moderna, dem Podcast über das Licht, das in uns wohnt. Manchmal verborgen, manchmal strahlend hell. Das Licht, das wir durch die Mutterschaft entdecken, verlieren und wiederfinden. Mein Weg in meine Mutterschaft, durch meine Schwangerschaften, meine Geburten und auch durch Verlust war genau das. Ein Weg durch Schatten und Licht. Schön, dass du heute hier bist. Ich bin Catalina, Kultur- und Sozialanthropologin mit dem Fokus auf Medizinanthropologie und werdende Hebamme. Ich begleite Frauen in Prozessen der Wandlung und des Wachsens aus gelebter Erfahrung als Mutter, als Frau, als eine, die Leben geboren und den Tod in den Armen gehalten hat. Luz Materna bedeutet auf Spanisch Mutterlicht oder mütterliches Licht. Mein Podcast ist eine Einladung an dich, dich selbst in deiner Transformation zu erkennen, in deiner Kraft, in deiner Verletzlichkeit und in deiner Weisheit. Ihr Lieben, ich heiße euch von Herzen willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid inzwischen in diesem traumhaften, sonnigen und farbenfrohen Frühling angekommen und könnt vor allem die Wärme, den Sonnenschein und das Aufblühen genießen. Die letzte Folge, in der ich aus einer historischen, gesellschaftlichen und persönlichen Perspektive auf das Thema Geld geblickt habe, ist mittlerweile etwa einen Monat oder so her. Und weil ich mit mir selbst die Vereinbarung habe, mindestens eine Folge pro Monat zu veröffentlichen, erscheint diese hier heute am 30. April 2026. In den vergangenen Wochen war bei mir nämlich ziemlich viel in Bewegung und ziemlich viel los. Es war eine Zeit voller berührender, expansiver, informativer und verbindender Momente. Ich habe in Wien nämlich mein Prä- und Postnatal-Yoga-Training endlich begonnen, auf das ich mich schon sehr gefreut habe. Eine Ausbildung, die in mir die Begeisterung für Yoga wieder neu entfacht hat und mich gleichzeitig tiefer in die Bedeutung von Körperarbeit, Meditation und Nervenregulation eintauchen lässt. Nicht nur im Leben allgemein, sondern ganz besonders in der Schwangerschaft, in der Geburtsvorbereitung, während der Geburt selbst, im Wochenbett und natürlich auch im Mama-Sein. Das Training ist wirklich etwas ganz Besonderes, weil die Leiterinnen unglaublich inspirierend sind und auch die Gruppe an Frauen, darunter eben auch viele Mamas, das fühlt sich einfach richtig, richtig stimmig an. Und was mich besonders berührt, ist die ganzheitliche Ausrichtung der Ausbildung. Eine der Leiterinnen ist dreifache Mama und Yogalehrerin. Eine weitere ist Psychologin mit Fokus auf Mutterschaft und ebenfalls zweifache Mama. Und ergänzt wird das Team durch eine Hebamme sowie eine Doula, die zugleich Yogalehrerin ist und in Wien auch Geburten begleitet. Und ja, sie alle arbeiten gemeinsam und genau das macht diesen Raum so kraftvoll. Und ja, ich nehme daraus einfach gerade unglaublich viel mit. Natürlich auch für die nächsten Kreise, die ich bei uns in Kärnten gestalten werde. Und von einer weiteren Erfahrung möchte ich euch erzählen. Ich durfte mein erstes Mother Blessing für eine wundervolle schwangere Frau und ihren Kreis aus engen Freundinnen planen, organisieren und halten. Das war erst letzten Sonntag und ich bin immer noch ganz berührt und voller Dankbarkeit, dass mich diese besondere Frau ausgewählt hat, sie in dieser Zeremonie begleiten zu dürfen. Vielleicht wisst ihr schon, was ein Mother Blessing ist, vielleicht aber auch nicht. Deswegen will ich das hier noch kurz ansprechen. Ein Mother Blessing hat seinen Ursprung eigentlich im nordamerikanischen Raum, unter anderem im Kontext von Ritualen des indigenen Volkes der Navajo, in denen Übergänge im Leben gemeinschaftlich zelebriert werden. Es geht um die Initiation von einem Lebensabschnitt in einen neuen. Heute wird dieses Ritual in vielen Teilen der Welt neu interpretiert und im Zentrum steht dabei zum Beispiel eben beim Mother Blessing nicht nur das Baby, sondern vor allem die schwangere Frau in ihren Übergang. Ihr Körper, ihr Erleben, ihre innere Wandlung hin zur Mutter. Sie wird in einem geschützten Kreis von Frauen gehalten, gestärkt und gewürdigt. Weil, wie ihr wisst, das sage ich immer und immer wieder, bei einer Geburt wird nicht nur ein Kind geboren, auch die Mutter wird geboren in eine neue Tiefe, in eine neue Kraft und in ein neues Leben hinein. Und meine Aufgabe als Raumhalterin in dieser Zeremonie ist es, Frauen auf diesem Weg in Gemeinschaft zu begleiten, ihr Vertrauen in sich selbst zu nähren und sie daran zu erinnern, dass sie diesen Übergang nicht alleine gehen. Ihr könnt euch vorstellen, wie schön und berührend diese Begegnung war. Ich habe tatsächlich auch ein paar Tränen vergossen, weil Geburt einfach berührt und weil ich immer wieder voller Ehrfurcht davor bin, wie stark, wunderschön und kraftvoll Frauen wirklich sind. Liebe Monika, falls du auch diesmal wieder zuhörst, danke noch einmal von tiefstem Herzen. Und falls du selbst ein wenig hineinspüren möchtest, auf Instagram habe ich ein paar Eindrücke geteilt. Du findest sie ganz oben in meinem Profil unter den gespeicherten Stories zum Mother Blessing. Und wenn ich gerade dabei bin, möchte ich auch dir danken dafür, dass du hier bist, zuhörst und Teil von Luz Materna bist. Bald ist es ein Jahr her, dass ich mein Aufnahmegespräch an der FH für das Hebammenstudium hatte und aufgenommen wurde. Und dieses Jahr war für mich unglaublich wertvoll. Eine Zeit, in der ich genau solche Lernprozesse und Erfahrungen auf geistiger, seelischer und körperlicher Ebene machen durfte. Und ich gehe mit so viel mehr Sicherheit und Vertrauen in diese nächste Lebensphase hinein. Und ja, es ist manchmal fast verrückt zu erkennen, dass Wachstum im Leben auch bedeuten kann, einen Schritt zurückzugehen und Ruhe und Stabilität zuzulassen, um zu spüren, dass es noch diese kleinen vorbereitenden Schritte braucht, bevor der ganz große kommt. Sich dem Leben hinzugeben und darauf zu vertrauen, dass alles zum richtigen Moment entsteht. So, meine Lieben, jetzt ist es soweit. Wir widmen uns nun endlich dem Podcast selbst, denn damit hat hier ja alles begonnen. Und gleichzeitig spüre ich, das ist eigentlich erst der Anfang von all dem, was ich in diesem Frühling gerade lerne und erlebe, werden auch neue Folgen entstehen. Und ich möchte euch schon einen klitzekleinen Einblick geben in das, was kommt. Angelehnt an dieses wirklich wertvolle Gespräch, das ihr gleich zwischen Dea Maya und mir hören werdet, folgt als nächstes ein Geburtsinterview mit einer sehr lieben Freundin. Sie hat 2 eingeleitete Geburten im Krankenhaus erlebt und ich freue mich sehr darauf, ihre Geschichte mit euch zu teilen. Danach möchte ich mich einem geburtsgesellschaftlichen Thema widmen, dem Wert von Hebammen, warum ihre Arbeit so essentiell ist, wie sich dieser Beruf in den letzten 100 Jahren verändert hat und was wir konkret tun können, um Hebammen und ihre Bedeutung für uns Frauen und unsere Familien sichtbarer zu machen. Ich lade dich ein, während des Interviews aufmerksam zuzuhören. Der sieht sich selbst als Unterstützerin von Hebammen und spricht auch ganz konkret darüber, wie sie diese Rolle lebt. Und darüber hinaus möchte ich mich dann in einer weiteren Folge dem Thema Körper widmen. Dazu ein Zitat von Alexander Lowen, das mich sehr berührt. Das Leben eines Menschen ist das Leben seines oder ihres Körpers. Ich liebe diesen Podcast. Ich liebe es, mich in Themen zu vertiefen und euch mit hineinzunehmen in meine Gedankenwelt. Ich liebe es, ihn auch als Einladung zu sehen, wunderbare Frauen kennenzulernen, die mit Klarheit, Fokus und innerer Kraft daran wirken, Geburtskultur zu verändern. Und ich liebe es, zu beobachten, wie Luz Materna wächst und ich mit diesem Projekt. Also, danke euch allen. Und jetzt wirklich zu dieser Folge, zu dieser ganz besonderen Frau, die heute bei Luz Materna zu Besuch ist. Ich bin das erste Mal über sie gestolpert im Film Reclaim Your Birth von der Regisseurin Judith Langasch und irgendwie ist da sofort etwas in Resonanz gegangen. Der ist Postpartum Doula Podcasterin. Vielleicht kennst du ihren Geburtsgeschichten Podcast, in dem Frauen ihre Erfahrungen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett teilen. Und außerdem Yogalehrerin, Lebens- und Sozialberaterin und Zyklusmentorin. Was ich an ihr besonders schätze, ist diese Mischung aus Klarheit, Tiefe und Ehrlichkeit, mit der sie über Geburt spricht. Nicht beschönigend, nicht einseitig, sondern wirklich nah am Erleben von Frauen. Und genau darüber sprechen wir auch in dieser Folge. Ich würde sagen, wir tauchen jetzt gemeinsam ein.
Liebe Thea, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir dieses Gespräch zu führen. Danke für deine liebe Aufnahme und für den Tee und alles. Ich würde dich gleich zu Beginn bitten, dich mal vorzustellen. Wer du bist, was du machst.
Ja, also erstmal danke für die Anfrage und auch schön, dass du direkt zu mir nach Hause gekommen bist. Ich finde es heutzutage total wichtig, auch diese In-Personen-Kontakte zu haben. Oder auch wenn wir uns vorher nicht kannten oder uns nur von Instagram kannten, nur online, einfach in einem Raum mit jemandem zu sitzen und wir können uns hier direkt in die Augen schauen. Das finde ich sehr schön. Vielen Dank dafür. Ja, mein Name ist Thea Maillard. Ich bin Podcasterin. Ich habe den Geburtsgeschichten-Podcast, in dem Frauen ganz authentisch und unzensiert von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett erzählen. Und ich sage immer, ich habe alles dabei, von Alleingeburt bis geplanten Kaiserschnitt, von Traumgeburt bis Geburtstrauma. Mhm. Also mir ist es wirklich wichtig, in meinem Podcast einfach den Raum zu geben für Geburtsgeschichten. Ich sehe den Podcast einerseits so ein bisschen als Dokumentation von unserer zeitgenössischen Geburtskultur und gleichzeitig hoffe ich, dass durch das Teilen dieser Geburtsgeschichten, weil das ist was, was uns in unserer Kultur heutzutage verloren gegangen ist, die meisten Frauen, wenn sie selber schwanger werden, waren noch nie bei einer Geburt dabei, beziehungsweise nur das eine Mal, wo sie selber geboren worden sind, da können sie sich bewusst nicht dran erinnern. Und dieser Austausch, das Erzählen von Geschichten, das fehlt uns auch einfach. Also idealerweise würde jede Frau einfach schon mal 2, 3 Geburten gesehen haben in ihrem Leben, bevor sie selber gebärt. Aber auch, wie wir Geburtsgeschichten teilen. Es ist meistens so, dass wenn wir Geburtsgeschichten hören, es die allerschrecklichsten, schlimmen Horrorgeschichten sind. Das war furchtbar, es hat wehgetan, unglaublich viele Interventionen. Und deshalb möchte ich das einfach zurückbringen, dass Frauen über ihre Geschichten, über ihre Geburten sprechen und dass Frauen, die zu dem Punkt kommen, dass sie diese Transition selber durchlaufen, dass sie einfach ein realistisches Bild haben von dem, was passieren kann. Es ist einfach ein riesiges Spektrum bei uns in unserer Geburtskultur. Und ja, deswegen bilde ich alles ab in meinem Podcast. Das ist die eine Sache, die ich mache. Zudem arbeite ich als Yogalehrerin schon sehr, sehr lange und bin spezialisiert auf therapeutisches Yoga für Frauengesundheit und unterrichte da vor allem Prä- und Postnatal-Yoga. Ich arbeite als Postpartum-Doula, also ich begleite Frauen nach der Geburt im Wochenbett und darüber hinaus, so das erste Jahr ungefähr. Und ich arbeite auch als Lebens- und Sozialberaterin und begleite da vor allen Dingen Frauen nach schwierigen Geburtserfahrungen.
Ich bin voll der Fan von deinem Podcast auch, weil ich auch voll der Meinung bin, dass das wichtig ist, eine Sprache zu haben und einen Raum zu haben für das, was Geburt alles sein kann. Und war gestern auch in einem Raum, wo Mamas waren und die erzählen, die hören voll gern deinen Podcast, weil auch nach der Geburt quasi, dass es schön ist, Geburt zu hören. Und was ich auch so schön finde, ich habe in meinem Podcast auch ein paar Geburtsberichte und dass das so ein schönes Erzählen ist. Ich merke so richtig, dass Frauen oft das Bedürfnis haben, davon zu sprechen und das zu erzählen und auch zu erzählen, was ihre Geburt war und da auch was beizutragen, auch aus dem Wissen heraus, dass sie als Erstgebärende oft gar nicht so genau einordnen können, was ist Geburt, was bedeutet Geburt und auch die medialen Bilder, die wir meistens von Geburt haben, sind ja auch sehr beeinflusst, so von, okay, es ist Schmerz, es ist, was ist eigentlich realistisch und ja.
Es ist immer im Krankenhaus.
Immer im Krankenhaus und was gibt es noch und wenn es woanders was gibt, wie ist das dann? Also was ist außerklinisch dann so? Deswegen finde ich deine Arbeit auch so wertvoll. Bin voller Fan.
Danke.
Wie bist du zu dem Thema gekommen?
Okay, da muss ich ein bisschen länger ausholen.
Ja, super.
Also erst einmal, meine Mutter ist Hebamme. Das heißt, ich bin schon sehr lange in meinem Leben, nicht mein ganzes Leben, weil meine Mutter war nicht immer Hebamme.
Spannend.
Meine Mutter ist Hebamme geworden. Abgeschlossen hat sie die Ausbildung, da war ich 15 oder 14, kurz vor meinem 15. Geburtstag. Das heißt, ich kann mich sehr bewusst auch daran erinnern, wie meine Mutter die Entscheidung getroffen hat, diese Ausbildung zu machen. Also damals war es noch eine Ausbildung, kein Studium. Und sie hatte sich ein Jahr beworben, wurde abgelehnt und dann hat sie sich das zweite Jahr beworben. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern an den Moment, wo sie mir und meinem Bruder... Also sie war dann erstmal auf einer Warteliste und dann hat sie meinem Bruder und mir gesagt, ich habe jetzt diesen Platz bekommen, ich bin nachgerückt auf der Warteliste. Ist es okay für euch, dass ich das jetzt mache? Weil sie auch einfach gesagt hat, das wird heißen, dass ich im Schichtdienst arbeite und weniger da bin und so weiter. Und ich weiß noch, mein Bruder, der war halt, also ich war 11 und mein Bruder war dann 14, der hat als allererstes gefragt, heißt das, wir sind jetzt arm? Weil... Er wusste, dass meine Mutter, die davor gearbeitet hat, dann ein Ausbildungsgehalt bekommt, was halt wesentlich geringer ist. Und ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass das dann einfach in den Jahren finanziell für meine Mutter, also meine Eltern sind getrennt gewesen zu dem Zeitpunkt und meine Mutter hat mit einem Partner zusammengelebt und ich weiß halt, dass es schwierig für meine Mutter auch finanziell war, das alles unter einen Hut zu bekommen, aber dass mein Vater sie trotzdem auch unterstützt hat in dem Ganzen und ja, ich erinnere mich sehr gut daran. Es war noch eine Zeit, wo wir nicht alle Handys hatten. Und wenn ich mal irgendwas brauchte von meiner Mutter, konnte ich halt im Kreißsaal anrufen. Also ich habe in meinem Leben schon sehr oft in einem Kreißsaal angerufen und das war dann immer so, ja, hallo, hier ist Thea, kann ich bitte meine Mama Susanne sprechen? Und es war halt damals aber noch total normal.
Ja, und voll schön.
Ja, meine Mutter hat während der Ausbildung an mir Blut abnehmen geübt, daran erinnere ich mich.
Wow.
Und genau, dann ist sie Hebamme geworden und ich weiß halt auch noch die Anfänge von ihrer Selbstständigkeit und so weiter. Also ich bin dadurch schon immer an dem Thema irgendwie dran, muss aber auch sagen, dass ich das damals, als sie dann nach der Ausbildung frische Hebamme war, sie hat sich dann selber selbstständig gemacht als Wochenbetthebamme, ich fand das immer furchtbar. Wir standen einmal bei IKEA an der Kasse, da war sie gerade selbstständig, das muss eine ihrer ersten Frauen gewesen sein, die sie betreut hat, und dann klingelt ihr Handy und sie geht ran und macht eine Stillberatung am Telefon in der Schlange bei IKEA und ich dachte nur, oh Gott, wie peinlich. Und ja, irgendwann war es dann auch nicht mehr peinlich, also als ich dann auch aus der Pubertät raus war, aber daran erinnere ich mich halt auch, dass meine Mutter immer und überall für die Frauen erreichbar war. Es gab einen Heiligabend, wo sie quasi von der Bescherung weg musste, um einer Wöchnerin noch schnell eine Milchpumpe vorbeizubringen. Also ich glaube, dadurch habe ich auch sehr viel Respekt für den Hebammenberuf natürlich einfach von früh an erlebt. Genau, das war jetzt so das Erste. Das ist quasi ja, in meine Geschichte mit eingewebt, dass meine Mutter diesen Beruf einfach schon lange macht. Ich selber habe dann angefangen mit Mitte 20, mich viel mit dem Thema Frauengesundheit zu beschäftigen. Das war so mein Einstieg, weil ich selber Endometriose hatte. Mhm. Ich benutze immer ganz bewusst das Wort hatte. Es wird immer gesagt, dass Endometriose nicht heilbar sei, aber ich habe keinerlei Symptome mehr und bin der Meinung, dass... Oder in meinem Fall war die Endometriose einfach eine Reaktion, ein Ausdruck meines Körpers auf die Umstände, in denen ich gelebt habe. Und das hat mir einfach nicht gut getan als zyklisches Wesen und ich habe das geändert und dadurch sind diese Symptome weg.
Mhm.
Genau, also ich hatte sehr krasse Schmerzen sehr lange, aber nicht die typischen Endometriose-Symptome, Menstruationsschmerzen, sondern ich hatte Schmerzen in der Schulter, weil ich einen Endometrioseherd am Leberlappen hatte, zwischen Leber und Zwerchfell. Und der hat auf den Nervus phrenicus gedrückt, der hoch zur Schulter und in den rechten Arm geht. Also das wäre wahrscheinlich auch nochmal eine Podcast-Folge für sich. Ja. Da habe ich auch schon an anderer Stelle drüber gesprochen, ausführlich. Aber das war halt für mich, ich habe gemerkt, dass diese Schmerzen zyklisch da sind und mir haben die Ärzte, also mir hat eine Ärztin ins Gesicht gesagt, es kann keinen Zusammenhang zwischen ihren Schulterschmerzen und ihrem Zyklus geben und ich wusste aber immer, dass das, also es war einfach ganz klar, immer am Abend, bevor meine Menstruation eingesetzt hat, fingen die Schmerzen an und sie gingen dann ungefähr 2 Wochen, also bis Eisprung und dann waren sie wieder weg. Genau, dann hatte ich eine Zeit lang, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon die Pille nicht mehr genommen, habe mich dann aber von meinem damaligen Partner überreden lassen, die Spirale mir einsetzen zu lassen, was furchtbar war. Das Einsetzen hat unglaublich wehgetan, es hat beinahe nicht geklappt und ich war 6 Monate lang, während ich die hatte, eigentlich nur depressiv und war ständig krank und dann habe ich sie mir entfernen lassen und mir ging schlagartig besser und das ist mir jetzt erst kürzlich aufgefallen, im Rückblick nochmal, dass nach dieser Entnahme der Spirale ich auf einmal dann auch zusätzlich zu den Schulterschmerzen Menstruationsschmerzen hatte. Und das weiß ich heute, dass das mit Narbengewebe zusammenhängt, den Zusammenhang hatte ich lange nicht. Und ja, aber dann hatte ich halt auch diese typischen Endometriose-Symptome, dass ich halt eine sehr schmerzhafte Menstruationsblutung hatte. Und genau, und das war zu der Zeit, noch bevor ich wusste, dass ich Endometriose habe. Ich habe damals in London gewohnt. Da habe ich Uma Dinsmutuli kennengelernt. Für diejenigen, die Uma nicht kennen, Uma kommt aus London, wohnt mittlerweile in Stroud und ist Yoga-Lehrerin und hat ein Buch geschrieben, das heißt Yoni Shakti. Yoni ist der Sanskrit-Begriff für die Gesamtheit der weiblichen Geschlechtsorgane. Also es ist nicht nur Vulva oder Vagina, sondern auch der Zervix, die Gebärmutter, die Eierstöcke, also die Gesamtheit. Und Shakti heißt einfach Power, Kraft. Ja. Was viele nicht wissen, das englische Wort Kant, was ja eines der schlimmsten Beleidigungen in der englischen Sprache ist, hat die gleiche Bedeutung wie Yoni. Also man kann Yoni mit Kant übersetzen.
Oh, wow.
Ja? Und Uma wollte dieses Buch, was sie geschrieben hat, Yoni Shakti, eigentlich Kant Power nennen. Ah. Und da hat ihr Verlag gesagt, nee, das können wir nicht machen. Und dann hat sie gesagt, gut, dann nennen wir es Yoni Shakti und es heißt einfach genau das Gleiche.
Okay.
Nur in Sanskrit und dann klingt es nett und schön. Ja. Ja. Also ja, Uma ist immer dafür, dass wir das, also im englischen Sprachgebrauch, einfach das Wort Kant auch wieder erobern für uns, weil das hat die Wortherkunft, die gleichen Wortwurzeln wie Kin, also Familie, Kinship und Cunning. Also es ist einfach so, es ist dieses tiefe innere Wissen. Ja. Und genau, Uma habe ich damals in London kennengelernt, habe bei ihr die Ausbildungen gemacht im Prä- und Postnatal-Yoga, in Yoga Nidra und dann später auch ihre Yoni Shakti Well Women Ausbildung, also ist quasi die Ausbildung in Yogatherapie für Frauengesundheit und ich habe in den Jahren, in denen ich in London gewohnt habe, ihr sehr viel assistiert, sehr viel mit ihr zusammengearbeitet und genau dadurch kam dann so bei mir auch, wurde dieses Feuer entfacht für zyklisches Leben, für einfach den Fokus wegrücken von den patriarchalen Strukturen hin zur matriarchalen Kultur. Genau, dann habe ich diese Endometriose-Diagnose bekommen, beziehungsweise erstmal habe ich noch keine Diagnose bekommen, sondern es war nur ein Verdacht. Und ich war dann in England auf der Warteliste für einen Gynäkologen, weil ich war damals noch nie bei einem Gynäkologen gewesen in England und es dauert halt einfach in diesem öffentlichen Gesundheitssystem, dem NHS, dauert sowas sehr lange. Und während ich noch auf dieser Warteliste war, bin ich dann von London nach Wien gezogen und habe dort nie einen Platz bekommen. Habe dann hier in Wien die Diagnose bekommen. Und der Arzt wollte mich damals gleich operieren. Der fand es ganz spannend, weil es so selten ist mit der Endometriose am Leberlappen. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte erst mal versuchen, schwanger zu werden. Und wenn ich nicht schwanger werde in 6 Monaten, dann überlege ich mir die OP, weil ich wusste, dass es die OP dann manchmal hilfreich sein kann. Und ich hatte aber in der Zeit, also von dem Moment an, wo ich geschnallt hatte, dass es wahrscheinlich Endometriose ist, bis ich dann den Spezialisten hier in Wien gesehen habe, war einfach ein Jahr vergangen und ich habe unglaublich viel geändert. Ernährung, Lifestyle, wie ich mich bewege, was ich alles tue, was ich nicht tue. Und hatte so die Symptome schon sehr gut in den Griff bekommen. Ich war noch nicht komplett schmerzfrei, aber es war besser. Und dann bin ich einfach im ersten Zyklus schwanger geworden.
Boah.
Und seitdem ist das Thema Endometriose für mich einfach vom Tisch.
Oh, wow.
Genau. Aber dann war halt, also ich war zu dem Zeitpunkt, als ich schwanger geworden bin, war ich sehr in diesem Zyklusthema drin, habe viele, also habe auch einige Ausbildungen zum Thema Zyklus gemacht und habe mich da sehr drauf fokussiert, aber dann bin ich halt einfach Mutter geworden und dadurch hat sich dann das für mich geöffnet. Ich habe in meiner Schwangerschaft sehr viele Podcasts gehört und habe immer einen deutschsprachigen Podcast eigentlich gesucht mit Geburtsgeschichten und habe nichts gefunden, wo halt nur einfach Geburtsgeschichten erzählt werden. Und habe viele englischsprachige Podcasts gehört, aber habe dann gedacht, okay, ich möchte so einen deutschsprachigen Geburtsgeschichten-Podcast einfach ins Leben rufen. Ich war 2020 das erste Mal schwanger, während der Pandemie, saß auf einmal hier zu Hause, die Yoga-Studios hatten alle zu, also ich habe damals größtenteils Yoga unterrichtet. Ich weiß, ich habe nicht gearbeitet, hatte sehr viel Zeit, war in einer Stadt, wo ich wenig Leute kannte und habe einfach wirklich sehr viel Podcasts gehört. Und obwohl ich sehr gut vorbereitet war, obwohl ich sehr viel wusste, war es einfach, dass ich rückblickend kann ich sagen, ich war so, ich hatte hier in Wien noch keine Wurzeln. Und ich hatte immer ein Gefühl, dass die Beleghebamme, die Wahlhebamme, die ich angestellt hat, dass die eigentlich nicht richtig war. Und das war auch schwierig, weil ich im Sommer, also Mitte August, den IT hatte. Da sind die meisten Hebammen im Urlaub. Und ich hatte halt, wir hatten uns damals für ein Krankenhaus entschieden. Ich hatte eigentlich immer gedacht, ich gehe ins Geburtshaus. Und dann, das ist auch so eine Sache, wo ich rückblickend nicht weiß, was da passiert ist. Ich hatte, als ich frisch schwanger war, hatte ich das zwei Yogaschülerinnen von mir erzählt. Und beide sagten zu mir, ach, in Wien gibt es ja kein Geburtshaus mehr. Das hat ja zugemacht. Und ich glaube, die haben vom Geburtshaus Nussdorf gesprochen, was aber, glaube ich, schon vor Jahrzehnten zugemacht hat. Und dass es halt das andere Geburtshaus im 13. noch gibt, das wussten die nicht. Und ich, in meiner Erinnerung habe ich das damals gegoogelt. Aber hätte ich es gegoogelt, hätte ich ja gefunden, dass es ein Geburtshaus gibt. Ja. Also irgendwie ist da was schiefgelaufen. Und ich habe dann, und dann alle haben immer gesagt, ah, aber es gibt dieses eine Krankenhaus hier, das ist so toll mit dem hebammengeleiteten Kreissaal. Und dann habe ich mich ja da angemeldet. Und hatte dann diese Beleghebamme, die aber einfach nicht gepasst hat. Und dann meine Geburt, da müssen wir jetzt nicht im Detail drauf eingehen, die kann man in meinem Podcast sich anhören.
Ja.
Ging halt alles schief. Alle Interventionen und letztendlich Kaiserschnitt unter Vollnarkose. Und es war natürlich erstmal dann auch in dieser Weltsituation, in der Pandemie, ich bin in so ein richtiges Loch gefallen.
Ja.
Und rückblickend kann ich aber sagen, dass es für mich auch, also aus spiritueller Ebene, das größte Erwachen war, was ich je hatte, also die größte Initiation, weil dadurch ich wirklich, also nicht durch die Geburt selber, aber alles, was dann danach gekommen ist, wirklich meine Stimme gefunden habe, meine Kraft gefunden habe, meine Grenzen setzen kann und ja dann auch mein zweites Kind zu Hause geboren habe, was dann auch wieder mit vielen Hindernissen verbunden war, weil zur Hälfte der Schwangerschaft die einzige Hebamme, die Hausgeburten nach Kaiserschnitt macht, das nicht mehr machen konnte. Und also der Fall Margarete Warner kennt vielleicht deine Hörerinnen auch. Wer nicht kennt, schaut es euch an. Da habe ich mehrere Folgen in meinem Podcast zu. Und das hat dann natürlich, also letztendlich für mich, ich hatte dann doch die Hausgeburt, die ich wollte. Aber dieser ganze Fall Margarete Warner, also dass eine Hausgeburtshebamme für den Tod eines Kindes verantwortlich gemacht wird, wo wir einfach wissenschaftlich sehr klar sagen können, woran das Kind gestorben ist. Und das liegt nicht daran, dass es zu Hause geboren, es ist ja nicht mehr zu Hause geboren worden, die Hausgeburt wurde ja verlegt, aber dass sofort dieses Denken, oh Gott, das war eine Hausgeburt, natürlich, das ist gefährlich, da muss was schiefgegangen sein. Und das ist auch was, was mich so wütend daran macht, immer noch, ist, dass halt alle Finger auf Margarete zeigen, die böse Hausgeburtshebamme, aber dass innerhalb der Ärzteschaft keine Reflexion da ist, darüber, was eigentlich schiefgegangen ist und was hätte anders gemacht werden können, weil letztendlich, also auch jetzt, wie gesagt, es gibt dazu folgen, sowohl bei mir im Podcast als auch bei Margarete Warner. Nur das Kind hatte eine Wachstumsstörung, die von den Ärzten beim Ultraschall nicht erkannt worden ist. Und da haben wir in Österreich echt ein Problem, dass die Wachstumskurve nicht aufgezeichnet wird, wie zum Beispiel in Deutschland im Mutterpass gibt es eine Wachstumskurve. Und das ist was sehr selten vorkommt. Ich möchte jetzt niemandem Angst machen damit. Nur mich schockiert es halt, dass da nicht Ärzte und Hebammen zusammenkommen und sagen, okay, dann lass uns doch mal was schauen, wie wir diese Messungen verbessern können, oder nicht die Messungen an sich, mit denen ist ja nichts falsch, wie wir die Dokumentation verbessern können, dass alle Beteiligten den Überblick haben und auf die Daten zugreifen können, ja. Weil im Nachhinein hat Margarete sich alle Daten geholt und hat diese Wachstumskurve aufgezeichnet, hat gesehen, oh ja, man sah schon Wochen vor der Geburt, dass dieses Kind nicht mehr wächst. Mhm. Es hat nur keiner drauf geschaut.
Genau. Ja.
Also, du merkst, ich bin ja. Ich bin leidenschaftlich dabei. Aber ja, das ist so meine Geschichte, wie ich zu dem Ganzen gekommen bin.
Ja. Und da habe ich ein paar Fragen dazu, und zwar zur ersten Geburt. Ich weiß, du hast davon erzählt, aber nur für mich jetzt noch so, warst du im Krankenhaus alleine mit Partner?
Mit Partner. Also es war ja, wie gesagt, noch ziemlich Anfang der Pandemie.
Ja.
Und ich weiß, dass die Frauen, die, glaube ich, im März, April geboren haben, bei denen war es so, dass der Partner wirklich erst zur Geburt, also mit Einsetzen der Presswehen, dazukommen durfte. Und dann war ja aber der erste Lockdown, ich glaube, der hat im Mai dann geendet.
Ja.
Und dann, wir waren
Und ihr wart im Sommer in diesem Zwischen...
Genau, ja. Also es gab weder Schnelltests, also es gab PCR-Tests. Den ersten PCR-Test, den ich gemacht habe, war tatsächlich unter der Geburt. Da hat mir die Hebamme zwischen zwei Wehen diesen Abstrich in den Rachen gesteckt und ich hätte mich fast übergeben. Also es gab keine Impfung und es gab keine Tests. Also es war so... Wir mussten auch keine Maske tragen. Also die Hebamme hat die ganze Zeit Maske getragen. Mhm. Ich glaube, es hieß so ein bisschen eigentlich, dass Maskenpflicht ist für die Partner.
Ja.
Aber es war dann okay, weil wir...
In dem Rahmen so.
Genau. Ja. Und ich weiß noch, auf der Wochenbettstation hieß es auch eigentlich, wir sollen die ganze Zeit Maske tragen. Haben wir dann nicht. Aber dann irgendwann kam die eine Hebamme rein und hat Masken ausgeteilt und hat gesagt, wir haben gerade einen positiven Fall.
Okay, ja.
Also es ist jetzt gerade eine Frau ins Isolationszimmer gekommen, deswegen jetzt alle wieder Masken tragen.
Genau. Das ist so eine Frage, okay. Und ich glaube auch, dass, weil du gesagt hast, so, das war eigentlich für dich so eine Initiation, egal ob Traumgeburt oder Traumageburt oder halt traumatische Geburt, so, ob ganz viel im Leben ist so, was macht man aus dem, was einem passiert? Und da ist, glaube ich, Geburt auch ein sehr... Ja, so ein Schlüsselmoment für das, was macht eine Frau aus dem, was dann doch passiert ist, selbst wenn die Geburt nicht so läuft, wie eben halt Kaiserschnitt unter Vollnarkose ist ja. Und danach auch das, wo man so reinfällt, rede ich auch ein bisschen so aus eigener Erfahrung, dass das, was macht man aus dem, was im Leben einem widerfährt, so. Und das finde ich ganz spannend, dass du aus dem eigentlich so diese Kraft oder dass das so dein Start war, noch mehr in die Eigenmacht zu gehen. Und was denkst du dazu?
Geburt ist einfach ein Übergang. Ja? Dr. Rachel Reed, englische Hebamme, die in Australien wohnt, hat ein wunderbares Buch geschrieben, Reclaiming Childbirth as a Rite of Passage.
Mhm.
Es gibt es mittlerweile auf Deutsch. Ich weiß leider nicht, wie es auf Deutsch heißt. Also das Zurückerobern von Geburt als Übergangsritual. Ja? Übergangsrituale kennen wir in unserer westlichen Kultur vielleicht die Konfirmation oder die Firmung. Ja, das sind so religiöse Übergangsrituale. Hochzeiten, aber auch die sind mittlerweile ja sehr standardisiert, sehr kommerzialisiert, würde ich sagen. Aber sonst fehlt uns in der Kultur einfach diese Übergangsrituale. Ja? Mhm. Und wenn man sich das Leben einer Frau anschaut, wir haben einfach per Design durch unseren Zyklus mehrere Übergangsrituale in unserem Leben. Ja? Da ist die Menarche. Viele Frauen kennen das Wort nicht. Oder viele Menschen, aber auch viele Frauen kennen das Wort nicht. Menarche ist das Einsetzen der ersten Menstruationsblutung. Das ist das erste Übergangsritual. Mhm. Aber für die meisten von uns wurde dieser Moment weder gewürdigt noch irgendwie begleitet, sondern es ist schon tabu und schambehaftet. Mhm. Ja? Der nächste große Übergang ist dann der Übergang von junger Frau, von Maiden to Mother, also von der Jungfrau in die Mutterschaft. Wieder riesiger Übergang, der zwar medizinisch begleitet wird, aber in keinster Weise von der Kultur, von der Gemeinschaft irgendwie gehalten oder begleitet wird. Mhm. Ja. Und dann der dritte oder der nächste große Übergang für eine Frau ist dann die Menopause. Auch die ist ja mittlerweile einfach nur noch medikalisiert. Mhm. Also es wird den Frauen jetzt mittlerweile schon am Anfang 30, 35 gesagt, oh ja, das ist jetzt schon ein Wechseljahrsymptom, am besten gleich künstliche Hormone nehmen. Mhm. Und auch da wird halt nicht geschaut, was ist eigentlich der Sinn und Zweck rein physiologisch von dieser Menopause. Was macht es mit einer Frau, wenn sie die Menopause durchlebt ohne diese ganzen Hormone? Ja, es hat ja auch einen Sinn. Also es ist ja nicht so, es ist ja nicht, dass der Frauenkörper wird ja bei uns immer als fehlerhaft betrachtet, der irgendwie verändert oder gefixt werden müsste. Aber es stimmt ja nicht. Also es hat einfach sowohl physiologisch als auch kulturell innerhalb einer Gemeinschaft einen Sinn, weil die Frau nach der Menopause, also dann die weise Frau, die ist die Gatekeeperin, also die ist diejenige, die dann auch die jungen Frauen, die in ihrer, ja, in ihren Maiden Years ja einfach viele Dinge ausprobieren müssen, die Grandmothers, ja, die Großmütter, die schützen diesen Raum, dass die jungen Frauen sich ausprobieren können. Die Großmütter kümmern sich um die Mütter und die Babys. Also es hat alles in sich ja einen Sinn, aber in unserer Kultur wird es alles so auseinandergestückelt und wegmedikalisiert.
Ja, und auch, also was mir jetzt so gleich in den Kopf gekommen ist oder halt in den Sinn gekommen ist, war halt so diese, das so als würdevoll, so, egal ob jetzt Menstruation oder danach halt so, es ist immer so, ah ja, wenn du die Menstruation hast danach, dann wird's schwierig, weil dann blutest du, oder es wird nicht gefeiert, so, dass das was Schönes ist oder auch was Positives. Und auch das Gleiche, du bist dann in der Mutterrolle oder halt Mutterschaft ist dann ja auch, also so wie die Geburt ist leidvoll und schmerzhaft und Mutterschaft muss halt, ist anstrengend und du hast kein Leben mehr und kein Raum für dich und so, das ist irgendwo da, aber es ist nicht nur so, also so, es ist so ganz viel, was du daraus auch machst, glaube ich, und das ist auch das, was ich versuche irgendwie zu sagen, so, du kannst das Ganze auch sehr, es muss nicht schön sein, es muss nicht, also so, es muss nicht irgendwie so romantisiert werden, aber du kannst es halt auf deiner Art und auf einer sehr selbstbewussten und selbstbestimmten Art das alles auch leben. Und ich glaube, dafür braucht man irgendwo auch so Frauen um sich, wo man sich das auch irgendwie in Kommunikation ist so und weiß, okay, du machst das so, wie diesen Raum zu haben. So, okay, es gibt die Großmütter und die Mütter und so ineinander kann man so viel voneinander lernen.
Ja. Uns fehlen diese Intergenerationsräume. Mhm. Um zu deiner Frage zurückzukommen, auch wie das jetzt vielleicht für mich war oder als dieser Übergang und dass es für mich auch wirklich eine Initiierung war. Ja? Mhm. So möchte ich eins sagen. Also eine Geburt ist immer ein Übergang. Mhm. Ja? Eine Geburt wird immer etwas mit einer Frau machen und das ist egal, wie die Geburt verläuft. Ja? Es ist eine Initiierung hin zum nächsten Level, ja, der Mutterschaft. Und dieser Weg, egal wie die Geburt war, muss nicht immer schön powerful, sparkly, wie auch immer sein. Ja, und auch dieses, also Spiritualität für mich ist nicht, also ich glaube, bei Spiritualität denken viele Leute an irgendwie beige Yogamatten und Malerbeats und Om Shanti Shanti. Ja, ist auch ein Teil davon. Für mich ist Spiritualität, dass ich mit meinen Füßen wirklich im Sumpf stehe und fast untergehe. Ja, das ist auch Teil der Spiritualität und es ist Teil des Wachstums. Also es muss nicht immer alles glänzend und schön und harmonisch sein.
Ja.
Und es ist einfach ein Übergang, no matter what. Und natürlich weiß ich, dass ich unglaubliches Glück habe, durch einfach die ganzen Ausbildungen, die ich schon gemacht habe, die ganzen Erfahrungen auch, dass ich Menschen wie Uber einfach als Mentorin in meinem Leben habe und andere, viele andere tolle Frauen, dass ich quasi diesen Schmerz in was Produktives auch verwandeln konnte. Und ich sehe es einfach kulturell, dass halt viele Frauen das nicht können, weil sie einfach die Ressourcen dafür nicht haben. Und so, ich sag mal, das für mich das komplette Gegenteil oder der Gegenpol dazu ist, sind jetzt die Frauen, die dann auf Instagram und TikTok tanzen mit der Caption, ich bin die Mutter, die endlich offen sagen kann, dass sie ihre Mutterschaft bereut. Ja, dieses ganze Thema Regretting Motherhood, was für mich einfach, also ich weiß, dass es Frauen gibt, die mit ihrer Mutterrolle nicht in den Einklang kommen. Mhm. Ja, und ich will nicht sagen, dass es dieses Phänomen Regretting Motherhood nicht gibt, aber es gibt auch davon jetzt wieder so ein wirklich die Schattenseite, die aber sehr sichtbar ist in den sozialen Medien, dass es total cool ist und total hip ist, drüber zu sprechen, wie scheiße es alles ist.
Ja.
Und das ist für mich so ein Stecken geblieben sein in der Trauerphase, die einfach dazugehört.
Ja.
Ja, wenn man da nicht rauskommt. Und auch einfach ein in gewisser Weise eine Nicht-Reife, also nicht annehmen können, dass man jetzt durch eine Transition gegangen ist, ob man die will oder nicht. Man ist einfach, die Geburt macht was mit einem.
Ja.
Und da habe ich das Gefühl, dass viele Frauen da so ein bisschen stecken bleiben und dann kommen halt kulturelle Dinge dazu, wie die ganzen Influencer, bei denen es aussieht, als sei Mutterschaft total easy und total toll. Mhm. Und dann diejenigen, die sagen, regretting motherhood, ist es so befreiend, darüber zu sprechen, wo ich denke, für wen?
Ja, ich habe auch, also ich habe eine ähnliche Einstellung auch dazu zu dem Thema Regretting Motherhood, weil meine Erfahrung das auch so war als Erstgebärende und die ersten, oder keine Ahnung, ich glaube so das erste Jahr, so dieses Ankommen in die Mutterschaft und auch einfach so in dieses neue Leben. Also klar sind da halt auch so Phasen, also ich weiß noch ganz genau, dass ich mir schwer getan habe, so diese Annahme und auch dieses Reinkommen in diese Rolle. Und dass es auch voll normal ist, quasi, dass man Tage hat, so, wo man sich denkt, so, boah, warum habe ich das gemacht? Oder warum bin ich schwanger geworden? Oder wer hat mir die Berechtigung gegeben, das jetzt so zu machen mit meinem Kind? Ohne dem, dass das, also diese Gleichzeitigkeit von Gefühlen nämlich auch, die in der Mutterschaft ganz oft da sind. So, ich liebe mein Kind und ich freue mich voll auf mein Kind, aber ich freue mich auch, wenn ich mal Zeit für mich habe oder es ist auch gut, wenn ich mal traurig bin in der Phase und das heißt trotzdem nicht, dass ich keine liebende Mama bin oder gute Mama oder wie auch immer halt so, sondern einfach, dass ich ein Mensch bin und das voll normal ist, aber es kam bei mir auch so der Punkt, wo diese Annahme auch mir so viel gegeben hat in diesem so, wie möchte ich das denn leben und nicht so, ich kann doch nicht etwas, was so essentiell zu meinem Leben dazugehört wie mein Kind. Das geht für mich irgendwie nicht so, er ist ja jetzt da, das ist ja jetzt da, also ich bin ja jetzt Mama und wie möchte ich das jetzt so leben und finde das voll wichtig, dass man das kommuniziert, aber wohin geht das dann? Also wenn ich da jetzt 10 Jahre lang in dieser Einstellung bin, so wo kann das dann...
Genau, es ist, glaube ich, einfach kulturell können wir das Gefühl von Ambivalenz sehr schlecht aushalten. Ja. Und es wird ja alles immer nur noch irgendwie so polarisierend. Und ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen so ein Steckenbleiben in dieser, also in dieser Phase ist, wo man eigentlich die Ambivalenz annehmen sollte.
Mhm.
Aber gut,
es betrifft uns beide nicht,
aber es ist einfach nur als Beispiel, glaube ich, was ich halt auch viel sehe in meiner Umgebung, so in meinem Umfeld.
Ich habe da noch eine Frage, weil du ja auch Zyklusmentorin bist. Auch die Mutter wird geboren in ein neues Leben und auch in eine neue Version von sich selbst. Und ist das nicht auch jedes Jahr im Zyklus so quasi nach der Periode und dass man dann in den neuen Zyklus geht, so auch als Übergänge, als Rite de Passage? Und Initiationen, du bekommst die Periode als Mädchen und dann wirst du zur Mutter und dann zur weißen Frau oder zur Großmutter. Und wie wichtig ist in diesem, unter Anführungszeichen, auch so Sterbeprozess deiner alten Version von dir, wie wichtig findest du, ist da Begleitung? Und kommt es nicht auch ganz stark darauf an, wie man unterstützt wird und wie man begleitet wird, also diese Wichtigkeit von Gemeinschaft in diesem Ganzen.
Ja, ich glaube, ich würde gerne kurz für diejenigen, die vielleicht neu zu dem Thema sind oder sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt haben, das Vier-Jahreszeiten-Modell des Zyklus, das Menstruationszyklus vorstellen, was aber auch gleichzeitig das Modell ist für das weibliche Leben. Und dann komme ich darauf zurück. Ja? Also wenn wir uns die Jahreszeiten vorstellen, so wie sie hier bei uns in Europa sind, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, der Winter ist die Zeit der Menstruation, der Blutung, die Zeit des Rückzugs, ja, wo alles wirklich nach innen gekehrt ist. Wenn man sich Pflanzen anschaut, die sind dann noch tief im Boden, ja, und die sammeln Nährstoffe, um dann im Frühling wachsen zu können, ja. Und sobald die Blutung dann vorbei ist, dann fängt dieser innere Frühling an, wo die Energie einfach wieder nach draußen geht, ja, vom innen nach innen gerichteten mehr ins Außen geht, wo alles möglich ist, alles anfängt zu blühen, ja, wie jetzt gerade, wir sitzen hier am 20. April, man sieht es um uns herum in der Natur, es ist gerade, wir sind gerade im vollen Frühling. Und dann kommt die Zeit der Ovulation, des Eisprungs, der innere Sommer, wo halt wirklich alles in seiner vollen Blüte steht, da ist es warm, da ist es schön, wir wollen draußen sein, wir wollen mit anderen Menschen sein, also das ist so diese volle Blütezeit. Und dann kommt irgendwann der Switch und dann wird alles wieder ein bisschen langsamer und diese Energie, die nach draußen gerichtet war, fängt wieder an, sich nach innen zu richten. Das ist der innere Herbst, auch die Prämenstruation genannt, die auch wieder bei uns gesellschaftlich und kulturell sehr tabuisiert ist. Das sind dann die zickigen, launischen Frauen, weil die Zeit des inneren Herbstes einfach die Zeit ist, wo wir Nein sagen, wo wir wieder Grenzen setzen, wo einfach auch hormonell gesehen, also das Östrogen, was in dieser ersten Zyklusphase, also im inneren Frühling und im inneren Sommer, einfach sehr ansteigt und dann um den Eisprung herum seinen Höhepunkt hat, das ist so ein Hormon fürs Bonding, ja, also auch für Mütter sehr wichtig, um das mit dem Kind zu bonden, wichtig für Gruppenharmonie, also wir sind einfach in der Lage, uns um andere Menschen zu kümmern und machen es auch gerne und dann, wenn das Östrogen abfällt, dann ist eher der Fokus wieder auf uns selber und das wird dann immer intensiver bis zur Blutung, wo dann echt so ein, ja, wie so ein Abschnitt, wirklich ein Abschirmen vom Außen stattfindet. Und das ist jetzt alles archetypisch gesehen. Ja. Ist von Zyklus zu Zyklus, von Frau zu Frau oder menstruierenden Person zu menstruierenden Person unterschiedlich. Aber archetypisch ist das einfach das Design, ja, wie es mal erdacht wurde.
Ja.
Und genau, und diese Zeit der Blutung, die ja auch wieder sehr tabuisiert ist und das tut weh und das ist blöd, kann aber auch, wenn die Umstände richtig sind, einfach eine Zeit der Ekstase und der Vision sein, wo einfach neue Ideen konzeptiert werden für den nächsten Zyklus. Mhm. Ja, so, das ist der Zyklus für sich, ja, der im Leben einer Frau einfach Zyklus für Zyklus immer wieder sich wiederholt. Das heißt, da haben wir als Frauen, je nachdem, also mein Zyklus ist sehr kurz, 24 bis 25 Tage, habe ich die Möglichkeit, das zu durchleben für mich, ja, diesen Kreislauf. Und du hast deinen Zyklus und kannst das immer wieder üben. Also dieses wirklich nach außen gehen, in der vollen Blüte stehen und dann wie ein kleiner Tod. Also das wieder nach innen gehen und wirklich alles abschirmen von der Welt außen. Wenn wir uns die Lebensphasen der Frau anschauen, ich habe gerade schon von geredet, junge Frau, im Englischen die Maiden, dann die Mutter, Mother, und da ist auch Frauen, die keine Kinder haben, sind auch irgendwann in der Mitte des Lebens in dieser Mutterenergie. Und wenn sie keine eigenen Kinder haben, dann sind es vielleicht andere Kinder oder Projekte, wo sie halt diese Mutterenergie reinstecken und dann die Jahre der weisen Frau und dann kommt der Tod. Ja, und wir sagen also 0 bis 25, das sind die Jahre der jungen Frau, das ist der innere Frühling einer Frau. Ja, dann die Mutterjahre 25 bis dann so 45, 50, bis die Menopause anfängt, das sind die Sommerjahre. Und dann kommen die Jahre der weisen Frau, das ist der Herbst, und dann kommt der Tod. Ja? Das heißt, jede Blutung ist, wenn man so möchte, eine Übung, eine Vorbereitung auf den Tod. Jeder Zyklus, jeder innere Herbst, jedes Prämenstrum ist eine Vorbereitung sowohl auf die Postpartum-Zeit, also das Wochenbett, als auch auf die Wechseljahre und die Menopause. Und du hast gefragt nach der Begleitung, die stattfinden muss. Ja?
Ja.
Ja, wir brauchen die Begleitung. Wir brauchen die Begleitung für junge Frauen, wenn sie anfangen zu menstruieren, dass wir ihnen beibringen, welchen Sinn der Zyklus hat, warum es gut ist, einen hormonellen Zyklus zu haben, welche Kraft da drin steckt, was sie für sich lernen können aus dem Zyklus. Ich habe das mit Ende 20, Anfang 30 gelernt. Und ich bin da manchmal immer noch in so einem Trauerprozess drin, dass ich immer denke, fuck, ich hätte es so gerne früher gewusst, weil dann habe ich Kinder bekommen und hatte sehr lange keinen Zyklus. Und jetzt bin ich Ende 30 und weiß, ich habe maximal noch 10 Jahre, wo ich dieses ganze Potenzial ausschöpfen kann. Genau, also es braucht Begleitung für junge Frauen, dass sie ihren Zyklus kennenlernen, verstehen lernen, deuten lernen. Dann braucht es natürlich viel mehr Begleitung für Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen. Aber es ist halt, wenn wir anfangen mit den jungen Frauen,
ja, ich glaube auch, dass man da ansetzen muss.
Dann wäre es auch bei jeder weiteren Station im Leben nicht so viel, nicht so schlimm. Und ja, auch Frauen in den Wechseljahren brauchen Begleitung. Und ursprünglich, traditionell und auch bis heute noch in Kulturen, die die Hebamme ein bisschen, also kulturell einfach mehr wertschätzen als wir, Frauen mit Wechseljahrbeschwerden gehen zu ihrer Hebamme. Ja. Weil die Hebamme ist die Kräuterkundige, die weiß, was man mit Hormonen der Frau macht. Und die sagt nicht, hier, nimm die Hormone Replacement Therapy, ja. Sondern da gibt es diese Dinge und diese jene Dinge, die man tun kann.
Ja, voll schön. Voll schön. Danke für die Erklärung. Oder halt so, du hast so ein Talent, das so gut in Worte ist. Voll schön. Jetzt sind wir bei den Hebammen. Warum Doula und nicht Hebamme? Vor allem auch in der Verbindung als Hebammentochter. Also ich finde das spannend, warum die Entscheidung Doula.
Wenn ich nochmal Anfang 20 sein könnte, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, dann wäre ich, glaube ich, auch Hebamme geworden. Nur mit 2 kleinen Kindern und keinerlei Support in einem Radius von 800 Kilometern.
Ja.
Kann ich einfach kein Hebammenstudium machen.
Ja.
Also das, ich habe tatsächlich irgendwann mal auch drüber nachgedacht, ob ich nochmal das Hebammenstudium machen sollte. Aber das ist, glaube ich, einfach für mich jetzt nicht mehr möglich. Und ich habe dann einfach beschlossen, meine Energie auch mit meiner Arbeit da reinzustecken, Hebammen zu unterstützen und werdende Hebammen. Also das ist wirklich für mich ein großes Herzensanliegen, dass ich einfach über Hebammenarbeit aufkläre und dass ich mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, auch wirklich schaue, dass Hebammen unterstützt werden, gesehen werden, gehört werden, vernünftig bezahlt werden.
So wichtig.
Ja, also an alle, die zuhören, wenn ihr Frauen kennt, die Hebammen werden, bietet an, die Kinder zu versorgen, bei der Kinderbetreuung zu helfen, kocht was zu essen. Und wenn ihr Hebammen in eurem Freundeskreis habt, dann bringt regelmäßig Essen vorbei. Ja, ich habe eine Hebammenfreundin, die nicht so weit von hier weg wohnt, und ich koche oft Hühnersuppe. Dann bringe ich ihr immer was vorbei. Einfach, es ist halt, das ist mein Beitrag, den ich leisten kann. Weil ich weiß, dass es halt für sie mit Rufbereitschaft und 2 Kindern nicht immer geht.
Voll cool. Wir haben vorhin, bevor wir das Interview gestartet haben, da hast du so ein generelles Doula-Thema angesprochen, was dir gerade so am Herzen liegt. Magst du darüber nochmal sprechen?
Gerne. Also ich meine, ich bin Postpartum-Doula, weil, wie gesagt, ich habe 2 kleine Kinder und ich habe keine familiäre Unterstützung. Das heißt, so gerne ich auch Geburten begleiten wollen würde, ich kann es einfach gerade nicht leisten. Und ich weiß, dass viele Doulas es tun, obwohl sie eigentlich nicht den Support haben und es dann irgendwie immer auf Kosten der Familien oder der Doula geht. Und das ist einfach eine Grenze, wo ich gesagt habe, mein höchstes Gut ist mein Körper und mein Wohlbefinden. Und das nähre ich zuerst, bevor ich andere nähre, weil dann kann ich auch geben wieder. Deswegen bin ich Wochenbettdoula, weil ich da keine Rufbereitschaft habe, sondern recht frei meine Zeit einteilen kann. Und ich finde Doulas super und ich finde Doulas wichtig. Und gleichzeitig sehe ich einen Trend, der mich sehr beunruhigt, dass, also was auch wieder, ich nenne jetzt ein paar Gründe.
Vielleicht sollten wir überhaupt halt so differenzieren vielleicht, was ist eine Doula?
Okay.
Was ist die Hebamme?
Genau.
Vielleicht kannst du das in deiner Wortwahl oder in deiner Bezeichnung.
Genau, also Hebammen sind medizinische Fachpersonen, die ein dreijähriges Studium, also die meisten ein dreijähriges Studium, manche sogar noch, wenn sie einen Master gemacht haben in Hebammenwissenschaften, ein fünfjähriges Studium haben. Die sind medizinisch ausgebildet, physiologische Schwangerschaften und Geburten zu begleiten, aber auch trainiert sind für Notfälle. Wenn die Physiologie aufhört, physiologisch zu sein und wenn es pathologisch wird, dann können die Hebammen eingreifen, blutstillende Medikamente verabreichen und Babys wiederbeleben. Ja? Mhm. Doulas sind emotionale Begleiterinnen für Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, die zum einen, also weder Deutschland, Österreich noch der Schweiz, ein reglementiertes Gewerbe sind.
Mhm.
Das heißt, also es gibt diverse Ausbildungen, aber man braucht eigentlich auch keine Ausbildung, um sich Doula zu nennen.
Ah, oh, wow, ja. Schau, habe ich gar nicht gewusst.
Ich sage es immer dazu, ich bin eine Doula, ich habe keine Doula-Ausbildung. Ich habe so viele Ausbildungen gemacht, die einfach schon das abdecken. Und ich habe dann immer geschaut nach Doula-Ausbildungen, habe für das, was ich jetzt mache, nichts gefunden, wo ich dachte, das weiß ich noch nicht oder da würde ich was Neues lernen.
Ja, spannend, ja.
Also ich sage es ganz offen dazu, aber es könnte sich auch theoretisch jeder Mensch, der nichts irgendwie gemacht hat, Doula nennen. Ja? Genau, also Doula, es gibt ein weites Spektrum von Ausbildungen für die Doulas und es gibt ganz tolle Doula-Ausbildungen. Auch will ich jetzt gar nicht sagen, ich habe einfach nur, weil ich so viele andere Dinge gemacht habe, hätte ich alles Zeit und Geld der Welt, dann würde ich ganz viele Doula-Ausbildungen noch machen. Genau, aber Doulas haben keinerlei medizinische Qualifikation, es sei denn, sie haben einen anderen Beruf erlernt, aber die Rolle der Doula ist eine nicht medizinische. Und es geht wirklich bei den Doulas darum, dass sie die Frauen emotional begleiten, vielleicht auch körperlich begleiten, also gerade unter der Geburt mit Massagen oder Spinning Babies Techniques, wenn sie da ausgebildet sind. Genau, und Doulas werden oft beschrieben als Freundin auf Zeit. Und ja, alle Schwangeren brauchen mehr Halt, mehr Rückhalt. Und da denke ich nur manchmal, in was für einer kaputten Gesellschaft leben wir eigentlich, dass schwangere Frauen sich eine Freundin kaufen müssen, um die Unterstützung zu bekommen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, die sie brauchen. Warum wird das nicht von den Communities abgefangen? Warum ist es nicht normal, dass die große Schwester, die Mutter, die Freundin mit zur Geburt geht und die Frau so unterstützt, wie sie es braucht? Ja, das ist so manchmal ein bisschen meine Kritik. Und was ich vorhin noch sagen wollte, es ist halt einfach mittlerweile, gerade in den sozialen Medien, drängen sich sehr viele Doulas in den Vordergrund, dann auch immer mit tollen Trainings, die sie dann gleich anbieten. Also ich finde es immer sehr aussagekräftig, formulieren wir es mal so, wenn ich irgendwie sehe, dass eine Doula, die 2-3 Jahre gearbeitet hat, dann auf einmal ein Doula-Training anbietet.
Mhm.
Ja,
ja.
Wo ich immer denke, wo kommt jetzt die Erfahrung her, dass du gleich wieder neue Doulas ausbildest? Und es zeigt aber auch, dass der Markt für Doulas eigentlich schon sehr gesättigt ist, dass man damit nicht so viel Geld macht und deswegen die halt Geld damit machen wollen, dann gleich Doula-Ausbildung anbieten. Genau, aber was ich auch sagen wollte, ist halt, es drängen sich sehr viele Doulas, Birthworker in den Vordergrund und nehmen dadurch finanzielle Ressourcen oder binden finanzielle Ressourcen, die Frauen vielleicht sonst für eine Hebamme ausgeben würden. Und ich werde sehr oft von Frauen gefragt, also neulich erst letzte Woche hat mich eine Frau wirklich wortwörtlich gefragt, kann ich nicht auch eine Doula anstatt einer Hebamme einstellen? Oder kann eine Doula eine Hebamme ersetzen? So war der Wortlauf. Und dann habe ich gesagt, nein, kann sie nicht, weil eine Hebamme hat fachlich ganz andere Qualifikationen als eine Doula. Und natürlich kommt es dann immer darauf an, was die Frau auch möchte. Aber ich sage oft Frauen, die mich kontaktieren, ich frage immer zuerst, hast du eine Hebamme? Und wenn sie noch keine Hebamme haben, dann sage ich, such dir erstmal eine Hebamme, bevor du dir eine Doula suchst. Weil natürlich, ich biete andere Sachen an als die Hebamme, die darüber hinausgehen. Aber es gibt ja zum Glück auch Hebammen in Deutschland und in Österreich, die von den Krankenkassen bezahlt werden. Und ich finde es nur absurd, dass Frauen eine Doula kontaktieren, bevor sie eine Kassenhebamme sich gesucht haben. Mm. Genau, also ich bin da immer so ein bisschen in so einem Zwiespalt, weil natürlich viel, was Doulas machen, ist Care-Arbeit. Mm. Und Care-Arbeit muss bezahlt werden. Mm. Ja, das und das ist full stop, muss man nicht so weiter sagen, muss bezahlt werden. Und trotzdem finde ich es irgendwie absurd, dass es diese Rolle überhaupt gibt.
Also geben muss.
Geben muss, genau.
Ja. Ja, dass diese Betreuung und ja, einfach Care-Arbeit, ja, ist so schwierig. Teilweise denke ich mir halt, wir sind auch, eben ich bin 30 und ich habe das Gefühl, wir sind so die erste Generation, wo wir auch einfach arbeitende Großmütter haben. Also so, ich weiß, dass halt so quasi meine Mama und die Mama von meinem Partner einfach eine Oma zu Hause hatten, die einfach zu Hause war und einfach ganz viel Care-Arbeit abgedeckt hat und dass das so normal war. Und wir und auch die jüngeren Generationen sind irgendwie so die ersten Töchter, wo halt quasi, ja, Großmütter einfach arbeitstätig sind und vielmehr so ihren, wo diese Ressourcen auch wirklich begrenzter sind, um halt auch Care-Arbeit noch zusätzlich zu leisten und viele sind auch gar nicht dazu bereit. Also ich habe ganz viele Freundinnen, die ganz normal, wo die Mamas und so weiter sagen halt so eben, ich mache das nicht und auch Freundinnen untereinander. Es ist so, wir haben dieses Dorf nicht und, das und ist gesellschaftlich ist das so problematisch, dass dann quasi jede Frau, die eigentlich mehr Begleitung, Unterstützung, auch in diesen unter Anführungszeichen einfach so Gemeinschaft, Verbundenheit, Essen, Wärme, irgendwie halt einfach nur ein Gehör, dass dafür keine Zeit bleibt und keine Ressourcen da sind, weil, also, und dass man dafür eigentlich, das ist fast elitär, wenn man jetzt so Grundbedürfnisse gedeckt haben will als Mama. Und das finde ich auch ganz problematisch.
Weil man für alle Funktionen des Dorfes bezahlen muss, für die Kinderbetreuung, für die Hilfe im Haushalt.
Ja.
Genau, also das ist einfach, ja, da kommen wir halt wieder dazu zurück, wie kaputt unsere Gesellschaft ist, wie egozentrisch es alles ist. Also immer dieses individualistische Ich zuerst, ich zuerst, ich zuerst. Und dass dann auch die Großmütter heutzutage dann sagen, ja, ich muss sowieso schon so viel arbeiten und dann will ich mich halt auch noch um mich selber kümmern. Warum sollte ich dann auch noch auf meine Enkelkinder aufpassen? Ich habe es ja schon gemacht, ich habe ja schon ein Kind großgezogen. Und
ja, ist oft der Wortlaut quasi, wo man dann irgendwie so oft dasteht als gerade, also nicht junge Mama, aber halt so neue Mama oder halt sehr wurscht, wie alt man ist, aber irgendwie halt so, das ist auch so, okay, ja, aber das ist halt so, ist auch viel und das ist eigentlich, Mutterschaft ist nicht so gedacht, dass alles alleine gedeckt werden muss, also allein aus der Biologie und aus, nicht Natur heraus, aber eigentlich so vom Gehirn, was jetzt alles so auch an wissenschaftlichen Forschungen rauskommt, ist man eigentlich in einer kompletten Dauerüberbelastung, nervensystemmäßig ja auch. Ja, und dass ich das auch eben, egal, wenn es um den Geburtsort geht und diese Begleitung eigentlich immer, das ist sehr elitär in unserer westlichen Gesellschaft, wo irgendwie so, also Menschlichkeit wird elitär und das ist irgendwie so auf einer Art, ja, also ich möchte nicht sagen kaputte Gesellschaft, aber es wird gerade anders und ich frage mich, ist das so eine Zwischenstufe, die gerade da ist, weil sich Frauen einfach diese Emanzipation jetzt erarbeitet haben und einfach das Recht haben, auch jetzt als Großmütter zu sagen, ich möchte keine Care-Arbeit leisten. Also so, wo wie da jetzt gerade, ich glaube, das entwickelt vielleicht, ich hoffe, das entwickelt sich wieder in so eine Balance, aber ich, das ist so viel, so subjektiv, wie was sind deine Werte als Individuum gerade und nicht, was sind die gesellschaftlichen Werte von Menschlichkeit, Beziehung und Gruppen und so Familie. Und das finde ich auch gerade sehr spannend. Ja.
Ja, also wie gesagt, ich finde Doulas toll und ich finde, dass Doulas genauso wie auch Hebammen fair bezahlt werden müssen, aber es ist echt schwierig, wenn das alles wieder aufs Individuum zurückgeführt wird und es nicht auch gemeinschaftliche Ressourcen gibt, die Frauen bezahlen, die sich um andere Frauen kümmern.
Ja, das stimmt. Wenn das System also quasi, also die Bedürfnisse der Frauen eigentlich immer als, also wenn es da was gäbe, was einfach komplett gedeckt wäre, wenn Hebammen automatisch mehr verdienen würden, weil das einfach so von der Verantwortung und von der Leistung her so viel mehr ist, als dafür bezahlt wird.
Falls jemand zuhört, der oder die Volkswirtschaft, nicht Volkswissenschaft, ja. Volkswirtschaft studiert, ich würde es so gerne mal durchgerechnet haben, was das mit unserer Volkswirtschaft machen würde. Oder vielleicht auch einfach nur mit unseren, mit dem Budget der Krankenkassen. Wenn die Hebammen besser vergütet werden, ja, also wenn die Hebammen von den Krankenkassen mehr Geld bekommen oder mehr übernommen wird und man jeder Frau ein Budget zur Verfügung stellt, das sie für Geburtsvorbereitung und Planung nutzen kann, sei es, dass sie sich davon Bücher kauft oder eine Doula anstellt, was auch immer, dass man einfach jeder Frau sagt, es gibt einfach ein fixes Budget für Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Und was man dann hintenrum an Kosten sparen würde für Krankenhausaufenthalte, Wochenbettdepressionen und einfach langfristig, weil es wird dann, okay, dann wird halt vielleicht gesagt, Wochenbettdepressionen werden die ersten 5 Jahre nach der Geburt diagnostiziert, danach ist es dann eine Angststörung oder also wenn es dann erst diagnostiziert wird. Aber was quasi alles an Kosten einfach gespart werden würde an Folgeleistungen, wenn wir die Frau an diesem fundamentalen Übergang, an dieser Transition wirklich unterstützen würden. Und ich glaube, dass es gar nicht so viel Geld braucht. Aber mein Lieblingsbeispiel, einfach mal so, um es in Relation zu setzen, wenn Frauen in Österreich eine private Hebamme einstellen für Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Also da ist dann die Schwangerschaftsvorsorge mit drin, die Geburt und die Wochenbettbetreuung. Dann zahlen sie dafür ungefähr 2.500 bis 3.000 Euro, kriegen davon auch was von der Krankenkasse zurück. Also es ist nicht alles privat, dann kriegen was von der Krankenkasse zurück. Und diese 3.000 Euro ist ungefähr, was, glaube ich, 1 oder 1,5 Tage Krankenhausaufenthalt kosten. Ja. Also 1 Tag oder 1,5 Tage, lass es 2 Tage sein, im Vergleich zu einem Zeitraum von Schwangerschaftswoche 6 bis 6 Wochen nach der Geburt. Ja, und es ist einfach der Wahnsinn, wenn wir uns überlegen, was dort alles an Kosten gespart werden könnte und wo man hin investieren könnte, auch an Ressourcen und Geld. Wenn man den Fokus wegnehmen würde von der Pathologisierung des weiblichen Körpers hin zur Unterstützung der Physiologie. Und natürlich, es gibt immer Ausnahmen. Ich höre dann immer schon Leute, die sagen, aber bei mir war das so und so. Ja, natürlich.
Ja, also wir reden von einfach einer Schwangerschaft ohne vor...
Einer normalen, gesunden, physiologischen Schwangerschaft, obwohl ich da immer den Einschlag oder den Einwand auch mitgeben würde.
Dass danach ja auch Sachen sein können.
Ja, und also meine zweite Schwangerschaft war einfach per Definition keine physiologische oder dann keine Nicht-Risikoschwangerschaft mehr, weil ich einen Kaiserschnitt hatte. Und auch das würde ich mit inkludieren. Ja, dass gerade die Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten, der jetzt wie in meinem Fall nicht unbedingt aus... Also ich nenne meinen Kaiserschnitt immer so einen hausgemachten Kaiserschnitt, der einfach durch die ganzen Interventionen passiert ist, dass auch die diese Unterstützung bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Und was es danach machen würde, wenn man einfach Ressourcen so, dass Mamas einfach auch wirklich, das Wochenbett ohne finanzielle Sorgen, weißt du, so für alle, nicht in dieser Gesellschaftsschicht, die sich das leisten können, sondern wie wertvoll wäre das, wenn einfach jede Mama so keine Sorgen haben müssten, wenn sie halt mit nach einem Jahr halt wieder arbeiten gehen müssen und so weiter. Wie, was würde das gesellschaftlich machen, wenn man da einfach Ressourcen hätte, um einfach entscheiden zu können, gehe ich arbeiten, weil ich einfach so mega Lust darauf habe und weil ich das so möchte, oder muss ich arbeiten gehen und fühle mich eigentlich, weil jede Familie ist anders und jedes Kind ist anders und man kann sich das noch so irgendwie vorplanen, das ja bis zum ersten Jahr, aber was ist, wenn Krankheit da ist, was ist, wenn, also so, das ist auch so, wo ich mir denke, wie schön wäre das, wenn einfach diese, ja, Ressourcen irgendwo da wären, dass diese Care-Arbeit nicht bedeuten würde, noch mehr also Geld zu verlieren, sondern eigentlich, dass das wertvoll ist.
Genau, und das, da brauchst du auch einfach wirklich ein Umdenken in den Unternehmen, wie Arbeit stattfindet. Mhm. Ja, also in Schweden gibt es dieses Modell, da ist es mit dem Kinderbetreuungsgeld oder Elterngeld sehr flexibel gehandhabt und du kannst stundenweise, also ich glaube sogar bis auf die halbe Stunde runter oder nur stundenweise Elternzeit nehmen. Das heißt, wenn du arbeitest und dann eine Stunde früher gehen musst, weil dein Kind krank geworden ist, dann kannst du dafür, also dann wirst du dafür bezahlt für diese eine Stunde.
Wow.
Cool. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, also wie lange das dieser Zeitraum ist, aber es ist auf jeden Fall wesentlich flexibler. Da möchte ich auch noch was zu sagen. Mir ist das irgendwann aufgefallen, ich habe sehr viele Freunde noch in England, weil ich in England gelebt habe, aber auch international bin ich immer sehr mit sehr vielen Frauen in Kontakt aus Südafrika, aus den USA, aus ganz Europa. Und mir ist dann auch gefallen, dass ich manchmal, wenn ich über das Kinderbetreuungsgeld hier rede, wie wir es in Österreich haben, in Deutschland ist es ähnlich, in Österreich ist es aber tatsächlich noch mal ein bisschen mehr, immer große Augen kriege und dann auch manchmal die Reaktion von wegen, was beschwerst du dich überhaupt?
Ja, voll.
Und trotzdem, also wir haben hier in Österreich tatsächlich weltweit eins der besten Systeme.
Ja.
Und trotzdem, what the fuck? Ich kriege ein Kind und auf einmal kriege ich 80% des Gehalts, was ich vorher hatte. Also meine Familie ist größer geworden und für dieses erste Jahr, wenn ich Kinderbetreuungsgeld bekomme, bekomme ich auf einmal nur noch 80% statt 100%. In meiner Rechnung müsste ich mindestens 120 bekommen, weil ich da einfach auf einmal einen kleinen Menschen habe, der auch Geld und Ressourcen kostet. Ja, und ja, wir haben es gut hier in Österreich, aber nur weil wir es gut haben, heißt es nicht, dass das System gut ist oder dass es nicht noch besser werden könnte. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich was, wo wir Frauen auch laut werden müssen. Und nicht nur wir Frauen, wir Familien, weil die Männer betrifft es ja genauso, wenn sie in Elternzeit gehen, dass sie auf einmal weniger verdienen. Und dann kommt halt das Ding dazu, dass die meisten Männer mehr verdienen. Und dann denken sie sich, ach, da kriege ich nur 80%. Und dann wird gerechnet und dann, ah ja, es lohnt sich nicht für den Mann, in Elternzeit zu gehen, weil dann die ganze Familie weniger hat. Also wir brauchen mehr Geld, wenn wir Kinder kriegen und nicht weniger.
Ja, aber auch aus dem Gedanken heraus, dass wenn man diese Phase so schützen würde auch, was sich danach, also wie sich das auszahlen würde, nämlich ich glaube wirklich auch ressourcen- und geldtechnisch für später, für alles Mögliche. Wenn einfach diese Bindung genug Zeit hat, sich auch zu entwickeln und einfach gewisse Sorgen nicht da sind in der Familie, die diese Sachen halt auch einfach betreffen. In unserer Einhorn-Regenbogen-Welt. Aber ich glaube einfach, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, weil Kultur verändert sich genau so, wenn man beginnt einfach das, also darüber auch zu sprechen, das aufzuzeigen und zu sagen so, hey, es wird auch anders gehen, es wird auch viel mehr miteinander gehen und was kann ich heute mit meinen eigenen Ressourcen machen, wo ich da einfach schon was dazu beitragen kann, realistisch und wirklich so.
Ja, absolut.
Thea, ich glaube, wir treffen uns sicher nochmal, mal wieder auf ein Gespräch. Ich habe es voll gut gefunden und voll schön gefunden, mich mit dir über diese Themen auch aus einer bisschen, also ich habe heute viel gelernt auch oder einfach neue Perspektiven auf die Dinge so bekommen. Finde ich super cool und freue mich wieder, wenn wir uns, ja, wenn wir in Kontakt bleiben. Danke für das, was du alles geteilt hast. Danke für deine ganze Arbeit, die du an sich schon machst. Auch eigentlich für die Welt, weil man einfach sehr viel geschenkt bekommt, auch von so vielen Frauen, die einfach sprechen und erzählen. Und genau, Thea ist auf Instagram. Ich verlinke noch den Podcast und ihre Website und schaut sie euch an. Schaut euch an, was sie anbietet und was sie einfach auch zu erzählen hat. Und ja, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn dir dieses Interview gefallen hat, freue ich mich sehr über eine Bewertung oder einen Kommentar. Sie helfen dabei, dass diese Gespräche weitergetragen werden und genau jene Frauen erreichen, die sie gerade brauchen. In den Shownotes findest du auch alle weiteren Informationen zu Theas Angeboten, ihren Podcast und ihre Arbeit. Und wenn dir während des Zuhörens eine Frau, eine Freundin, eine Schwester oder eine Weggefährtin in den Sinn gekommen ist, dann leite diese Folge gerne an sie weiter. Vielleicht ist sie genau jetzt ein Geschenk. Danke, dass du hier warst, dass du zugehört hast und dass du Teil dieses Raumes bist. Bis zur nächsten Folge von Luz Materna, deine Catalina.